Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Bürgerkrieg in Syrien ist zurück. Seit einer Woche kämpfen syrische Rebellen, die zum Teil als Terrorgruppen eingestuft sind, erneut gegen das Regime von Machthaber Bashar al-Assad. 50.000 Menschen befinden sich auf der Flucht. Wir sprechen heute darüber, worum es in diesem schon mehr als 10 Jahre andauernden Krieg eigentlich geht und warum die brutalen Kämpfe gerade jetzt wieder hochkochen. Gudrun Harrer, du bist leitende Redakteurin und Nahost-Expertin hier beim Standard. Der Krieg in Syrien, der hat ja in den letzten Jahren eigentlich wenig Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb lass uns vielleicht kurz mal einen Moment zurückspulen. Begonnen hat dieser Krieg bereits 2011. Um was geht's denn da und wie kam es dazu?
Ursprünglich ging es um Demonstrationen und Proteste, die an verschiedenen Stellen im Land ausgebrochen sind, mit sehr unterschiedlichen Gründen. Also wir haben im Süden des Landes zum Beispiel Schmierereien von Kindern gehabt und das Regime hat wahnsinnig brutal reagiert. Wir haben in Aleppo Universitätsproteste gehabt, also ganz verschieden. Also das war wirklich ein demokratisch fundierter Aufstand im Rahmen des arabischen Frühlings, der ja auch in anderen arabischen Staaten zu dieser Zeit ausgebrochen ist, allen voran Tunesien, Ägypten, Jemen, Libyen. Und das hat in Syrien relativ langsam angefangen. So richtig, also brutal ist es geworden 2012. Es hat sich nämlich Folgendes gezeigt. Sehr früh haben in Syrien angefangen, sich ausländische Staaten einzumischen. Das liegt auch an der Natur des Regimes, nicht weil es undemokratisch ist und war, das sind andere Staaten und Regime auch, sondern weil dieses Regime ganz eng mit dem Iran verbündet ist, seit Jahrzehnten, schon vor diesem Präsidenten Bashar al-Assad. Und das hat dazu geführt, dass sich arabische Staaten einmischen auf Seiten der Aufständischen, weil sehr früh hat die Brutalität des Regimes dazu geführt, dass das keine Proteste mehr waren, sondern ein Aufstand. Und diese Staaten, wir sprechen von den Arabischen Emiraten, von Saudi-Arabien, von Katar und dann außerhalb, also nicht nur arabische Staaten, aber auch zum Beispiel die Türkei, die haben völlig unterschiedliche Gruppen unterstützt. Mhm. Also es hat von Anfang auch eine wirkliche Konkurrenz der Gruppen gegeben. Ne? Wer kriegt Unterstützung von wem? Und sehr früh wurde da die islamische Karte gespielt. Und so haben wir gesehen, dass dieser demokratisch fundierte Aufstand dann abgerutscht ist in einen Krieg mit vielen Gruppen, also deren Namen wahrscheinlich niemand mehr genau kennt. Wir sprechen jetzt wirklich von Dutzenden und Hunderten, die von verschiedenen Kräften von außen unterstützt wurden, immer islamistischer, immer radikaler wurden und dieses unglaublich brutale Regime, das eben dann auch mit Massenverhaftungen gegen auch normale Bürger und Bürgerinnen und so weiter reagiert hat.
Vielleicht kannst du uns zu diesem Regime noch mehr erzählen. Du hast schon Bashar al-Assad angesprochen. Wer ist er und wie führt er dieses Land?
Also Bashar al-Assad hat das Land im Jahr 2000 von seinem Vater übernommen und das muss man sich schon mal geben. Ich meine, es ist eine Erbrepublik. Ne? Also der Präsident erbt von seinem Vater, der quasi 30 Jahre fast an der Macht war. Und am Anfang hatte man ja doch Hoffnung. Es gab den sogenannten Damaskus-Frühling. Da gab es dann plötzlich Diskurse und eine gewisse interne Offenheit. Das hat sich aber sehr, sehr schnell zerschlagen. Mhm. Natürlich muss man auch sagen, mit der Atmosphäre in der Region, man darf nicht vergessen, 2003 haben die USA den Saddam Hussein im Irak gestürzt und da war es dann mit allen Öffnungen und Demokratiebewegungen schon allein deshalb vorbei, weil alle Regime wie Assad Angst gehabt haben, dass sie die Nächsten sind. Und er ist halt immer repressiver und immer brutaler geworden. Jetzt haben wir dann bald 55 Jahre, dass die Familie Assad dieses Land regiert. Dazu kommt noch eines. Die Familie Assad hat religiös einen Hintergrund aus einer schiitischen Sekte, eigentlich eine eigene Religion. Also sie werden oft als Schiiten bezeichnet, sind keine normalen Schiiten, aber in der Geschichte hat es mit der Schia etwas zu tun. Und diese alawitische Sekte wird von strengen Sunniten nicht einmal als islamisch anerkannt. Also, das hat dann für 2011 Folgendes bedeutet. Die Aufständischen konnten mit dem Argument mobilisieren, dass es ein sunnitischer, also ein guter islamischer Aufstand gegen ein Regime ist, das eigentlich nicht einmal, das sind nicht einmal Muslime. Wobei man sagen muss dazu, dass Assad diesen alawitischen Hintergrund eigentlich nicht betont. Also er ist kein bekennender Alawite oder irgend sowas, ganz im Gegenteil. Die geben sich sunnitisch, aber der Militär und der Sicherheitsapparat stammt wirklich aus dem Alawitentum. Also das ist seine Basis und daher kommen sehr, sehr viele Leute im Machtapparat.
Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses extrem repressive Regime und auf der anderen Seite zahlreiche Gruppierungen, die sich zum Teil aus demokratischen Bewegungen entwickelt haben, aber dann auch immer islamistischer geworden sind. Man spricht ja dann oft gesammelt einfach von syrischen Rebellen. Wer sind denn da die wichtigsten Gruppierungen?
Ja, ich würde sagen, die gibt's nicht. Und leider Gottes müssen wir sagen, dass auch in den letzten Jahren die syrische Opposition, also diese Sparte von Politikern, mit denen auch der Westen reden will und kann, also sehr, sehr schwach sind. Da gibt's natürlich interne Kämpfe. Und vor allem auch diese Szene, diese Oppositionsszene ist aufgerieben zwischen türkischem Einfluss, also sehr, sehr viele sind von der Türkei abhängig. Das sehen wir ja jetzt auch bei den Geschehnissen, die jetzt gerade passieren. Andere sind sehr nach Saudi-Arabien orientiert. Also es gibt sehr wohl eine Dachorganisation. Dann sollte ich auch noch erwähnen, die Kurden, die wichtigste kurdische Fraktion, gehört eigentlich gar nicht dazu. Mhm. Also die Kurden machen nicht mit dieser allgemeinen Oppositionsbewegung und sind auch nicht eingeladen, zum Beispiel zu offiziellen Gesprächen, weil das eben blockiert wird. Und der Grund ist dafür, dass sie sehr früh auch Konzepte für Syrien entwickeln wollten, die vielleicht weg vom arabischen Nationalismus gehen. Und das wollten wieder die anderen nicht. Also Syrien soll eine arabische Republik bleiben. Also man sieht, das ist wahnsinnig fraktioniert. Und eigentlich so richtig Gesprächspartner, von denen man sagt, okay, die stehen bereit, um jetzt Verantwortung zu übernehmen, also haben wir sehr, sehr wenige.
Mhm. Dieser ausländische Einfluss gibt es ja nicht nur auf die Oppositionsgruppen, sondern auch das Regime wird aus dem Ausland unterstützt. Wer sind denn da die wichtigsten Unterstützer von Assad?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss sagen, 2015 wäre Assad wahrscheinlich gefallen, wenn er nicht diese Unterstützung gehabt hätte. Da ist zuerst einmal, wie ich schon vorher gesagt habe, der Iran mit einem alten Bündnis. Und durch dieses Bündnis kommen natürlich alle diese Gruppen, die auf der sogenannten iranischen Achse des Widerstands sind, als Unterstützer des Assad-Regimes in Frage. Und da ist die allerstärkste, die Hisbollah im Libanon, die 2012 dann aber vom Iran in diesen Syrienkrieg geschickt wurde. Also die wollte gar nicht so recht. Die ist dann nach Syrien und hat dort eingegriffen zugunsten Assads. Hat auch wirklich geblutet, muss man sagen. Also viele Hisbollah-Kämpfer sind in diesen Schlachten gefallen. Nicht nur gegen das Regime, sondern auch gegen den Islamischen Staat. Der kommt ja dann auch noch dazu. Ne? Aber gleichzeitig hat sich die Hisbollah, leider muss man sagen, in diesen Jahren, in diesem Krieg an der Seite Assads, zu einer wirklichen starken militärischen Kraft entwickelt, also einer professionellen Kraft. Also das ist Hisbollah, Iran, Milizen. Wir sehen zum Beispiel jetzt in dieser Situation, dass der Iran irakische schiitische Milizen für Syrien mobilisiert. Also alle diese Gruppen. Dann natürlich Russland kommt als Unterstützer dazu. Russland spielt eine ganz starke Rolle. Russland hat auch die Gelegenheit ergriffen, sozusagen in Syrien seinen Einfluss, den es schon immer dort gehabt hat, also die Kooperation war immer da, noch einmal ganz stark zu etablieren. Also die haben eine Militärbasis, sie haben den Hafen von Tartus geleast auf 99 Jahre. Also die sind militärisch stark. dort während des Krieges. Man darf auch nicht vergessen, eine Gruppe, eine russische, die stark eingegriffen hat, war die Wagner-Gruppe in diesen Jahren. Ne? Aber wenn wir schon bei der Wagner-Gruppe sind, das heißt, alle diese Kräfte sind im Moment schwach. Ne? Die Hisbollah ist am Boden mit zerstörter Führung. Der Iran hat völlig andere Sorgen und ist eigentlich in diesem Gebiet, um das es jetzt geht, gar nicht so präsent. Und sogar Russland hat andere Interessen in der Ukraine und ist militärisch momentan nicht gerade so präsent. Hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen mit der Assistenz jetzt für Assad.
Nun, bevor es jetzt im November diese neu aufgeflammten Kämpfe gab, war es ja eher ruhig in Syrien. Vielleicht kannst du da diesen Status quo des davor beschreiben.
Also ganz ruhig war es nicht. Und besonders in den letzten Monaten wurde vermehrte Unruhe festgestellt. Also wir haben zum Beispiel im Süden, da wo der Aufstand 2011 ausgebrochen ist, in Daraa, wirklich Unruhe. Wir haben Unruhe in einem Gebiet, in dem es wirklich ruhig war früher, ein Gebiet, das eigentlich loyal zu Assad war, nämlich das Drusengebiet um Suweida. Wir haben diesen ganzen Nordosten, den die Kurden dominieren, wo wir immer wieder die Türkei intervenieren sehen und die Kurden dort unter Druck setzen sehen. Aber, und das haben wir alle übersehen in dieser Stärke, es gab sehr wohl auch vermehrte Probleme eben in Idlib. Idlib ist das Gebiet ganz im Nordwesten, eben eine Provinz, die unter türkischem Einfluss steht und wo eben auch etliche, also es sind auch wieder viele Rebellengruppen sind, wo eigentlich die Angriffe des Regimes sich vermehrt haben in der letzten Zeit. Und dann kommt Folgendes dazu. Also ich weiß, es ist wirklich schwierig, aber da müssen wir durch. Ich habe gesagt, 2011 war Erdogan, war die Türkei gegen Assad. Sie wollten den Regime-Change, obwohl die beiden, Erdogan und Assad, eigentlich vorher ein ganz gutes Verhältnis gehabt haben. Assad verweigert aber in der letzten Zeit Annäherungsversuche von Erdogan. Also Erdogan hat überhaupt seine Position geändert und sich mit der arabischen Welt versöhnt und will jetzt einfach eine andere Politik machen und hat sich angeboten, eben sogar mit Assad zu treffen und alles Mögliche. Assad verweigert das. Aber diese Rebellengruppen, die in Idlib, in dem von der Türkei geschützten Gebiet leben, sind zunehmend nervös geworden. Ist ja klar. Ne? Also die haben Angst gehabt, sie sind das Bauernopfer, wenn der Erdogan sich mit Assad womöglich doch versöhnt. Und diese Gruppen haben alle möglichen versucht, Kontakte aufzunehmen zu anderen Syrern in Regimegebieten, auch vielleicht sogar zum Regime selbst. Und die Türkei hat ihnen militärische Aktionen nicht erlaubt. Irgendwie hat sie doch zurückgehalten. Aber das ist jetzt eben weg. Also plötzlich duldet die Türkei, dass die das machen, diese Offensive aus dem Westen. Wahrscheinlich hat die Türkei selbst nicht damit gerechnet, wie ja sonst niemand anderer, wahrscheinlich die Rebellen selbst nicht, wie erfolgreich sie sind. Also die Türkei wollte es vielleicht sogar benutzen, um Assad unter Druck zu setzen, sich zu bewegen bei der Versöhnung. Also eigentlich ein ganz anderes Ziel. Ich glaube aber nicht, und ich habe das auch im Standard geschrieben, ich glaube, ein großer Unterschied zur Situation 2011, 2012 besteht, und der ist, dass niemand in der Region, die arabischen Staaten nicht, aber eigentlich auch die Türkei nicht, einen Umsturz in Syrien wollen. Weil einfach diese ganze Region derartig destabilisiert ist, dass es ein Desaster wäre, wenn wir da noch eine Destabilisierung erleben. Und die würden wir erleben einfach auch deshalb, weil so erfolgreich die Rebellen jetzt sind oder waren in den letzten Tagen. Die Frage ist, wie viel können sie einnehmen und was können sie dann halten? Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht und deshalb wollen alle Staaten, die arabischen Staaten haben sich schon geäußert und die Türkei sagt auch, sie ist mit den regionalen Mächten in Kontakt. Also das heißt auch, eigentlich will man jetzt irgendeine Lösung finden.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ÄrzteOhneGrenzen.at.
Sprechen wir da vielleicht gleich nochmal genauer drüber, diese Offensive im Nordwesten. Wer hat die gestartet und wie erfolgreich war die bisher?
Ja, wie gesagt, da haben wir viele Gruppen. Ich würde es aber mal grob unterteilen in zwei Blöcke. Mhm. Also die bekannteste ist natürlich die HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Die wird am öftersten genannt und auch als dschihadistische Gruppe. Sie wird so bezeichnet, weil der Führer, den es wirklich auch seit 13, 14 Jahren gibt als Führer, Jolani, also der vom Golan, das ist natürlich ein Alias-Name, eigentlich von Al-Qaida kommt oder nicht eigentlich, der kommt von Al-Qaida. Mhm. Der wurde 2012 damit beauftragt, eine Al-Qaida-Organisation in Syrien für diesen Krieg zu gründen. Das hat er auch gemacht. Das war die Nusra-Front. Ich erspare uns jetzt alle Namen, die diese Gruppierung angenommen hat. Am Schluss ist er herausgekommen, dass er sich auch von Al-Qaida distanziert hat und eigentlich etwas ganz was anderes sein will. Er will ein syrischer Nationalist sein. Also es geht ihm einfach nur, sagt er, darum, das Assad-Regime zu stürzen. Und er versucht jetzt auch sehr stark in Aleppo die Leute zu beruhigen. Das sind ja Gebiete, da gibt es ja viele Konfessionen. Und diese Leute fürchten sich und fürchten sich zu Recht vor einer islamistischen Herrschaft. Ne? Und er sagt zum Beispiel auch den Alawiten, also den verhassten Alawiten, sagt er, ihr müsst euch nur vom Assad trennen, wir haben nichts gegen euch. Er versucht die Kurden zu beruhigen und die Christen zu beruhigen. Man kann ihm glauben oder auch nicht. Also seine Herrschaft, er hat in Idlib unter türkischem Schutz sozusagen eine Rettungsregierung aufgestellt und die ist sehr repressiv und natürlich auch islamisch, also nichts, was man sich wünscht für Syrien. Also er ist auch auf der US-Terrorismusliste. Ich sage immer, der Jolani und die HTS sind so ziemlich das Einzige, wo sich Russland und die USA zu Syrien einig sind, eben dass der ein Terrorist ist. Also das sind einmal die. Die zweite Gruppe sind Gruppen, die nicht so stark sind, aber in der Gesamtheit ganz stark, die wirklich, ich würde fast sagen, türkische Söldner sind. Das sind schon Syrer, aber die arbeiten wirklich auf türkisches Konto. Ne? Und deren allergrößtes Anliegen ist es natürlich, weil das ist das wichtigste türkische Anliegen, die Kurden zurückzudrängen. Da sind wir bei der großen Frage der Kurden in Syrien. Und man sieht auch jetzt geografisch, die HTS kämpft Richtung Süden, Richtung Hama und Homs und die hat halt die Idee, dass sie bis Damaskus marschieren kann, was meiner Meinung nach nicht passieren wird. Aber ich habe mich auch schon getäuscht. Und die anderen gehen eben gezielt gegen die SDF vor. Die SDF sind die sogenannten Syrian Democratic Forces. Das sind Paramilitärs, also Milizen, die eigentlich von den US geschaffen wurden, um gegen den Islamischen Staat zu kämpfen. Aber die sind kurdisch geführt, also die sind praktisch kurdisch mit einigen arabischen Gruppen gehören auch dazu. Und man sieht wirklich, wie sich die Anliegen spalten. Also diese syrische, sie heißt Syrian National Army, ist aber türkisch gesponsert, kämpft vor allem gegen Kurden und die anderen gehen in den Süden und haben eben Hama und Damaskus im Ziel.
Du hast schon Aleppo kurz angesprochen. Diese Stadt wurde ja eingenommen. Was ist denn jetzt der Stand der Dinge?
Ich würde mir nie getrauen zu sagen, was genau der Stand der Dinge ist. Wir wissen das nicht. Wir haben völlig unterschiedliche Darstellungen. Also wenn man den syrischen Kanälen, den offiziellen glaubt, dann sind diese Gruppen aufgehalten in der Nähe von Hama, also diese Rebellen. Wenn man den Rebellen glaubt, dann sind sie auf Vormarsch. Eher unabhängige Quellen sagen, es stimmt das eine und das andere. Also das eine Dorf wird irgendwie von den Rebellen besetzt, beim anderen Dorf werden sie zurückgeschlagen. Klar ist, dass sie in Aleppo sind, dass viele Menschen auch zurückgekehrt sind aus Aleppo, das habe ich noch nicht gesagt, in Idlib ist ein Teil der Bevölkerung, Flüchtlingsbevölkerung aus Syrien. Mhm. Und die können jetzt wieder nach Hause, wenn sie aus diesen Gebieten kommen. Also es sind Rückkehrer, wir haben sehr glückliche Rückkehrer-Szenen bei Familien und so weiter. Aber wir haben natürlich auch die Menschen, die fliehen und die Angst haben. Und das sind nicht nur fanatische Assad-Regime-Anhänger, sondern, wie schon gesagt, das sind auch Leute, die einfach nicht unter einer HTS-Herrschaft sein wollen.
Gudrun, warum sind denn diese Kämpfe gerade jetzt wieder aufgekocht? Hat das was damit zu tun, dass die Verbündeten des Regimes eher anderweitig beschäftigt sind?
Ja, also man kann wirklich sagen, die Kräfte auf der Seite des Assad-Regimes sind so schwach wie seit vielen Jahren nicht. Das ist bestimmt ein Punkt. Und der andere Punkt ist bestimmt, dass die HTS Angst gehabt hat, dass da irgendetwas im Gange ist, politisch, was ihr schadet. Also dass es vielleicht, ich habe schon erwähnt, mit einer syrisch-türkischen Annäherung enden könnte. Und dann ist ja noch was im Gange. Also erstens einmal habe ich schon erwähnt, die arabischen Staaten haben im Gegensatz zu früher überhaupt kein Interesse an einem Umsturz. Und die haben ganz stark die Beziehungen zu Assad auch normalisiert. Also Assad und Syrien beziehungsweise wurde ja 2023 wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Dann gibt es in den USA die Überlegungen, das ist unter Trump jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich geworden, aber es gab die Überlegungen, ob man nicht auch bei den Syrien-Sanktionen etwas ändert, weil man gesehen hat, man steht an. Also man hungert eigentlich nur die Syrer und Syrerinnen aus. Ne? Und sogar in der EU gibt es Länder, und darunter ist auch Österreich, die eigentlich wollen, dass wir uns solche Kanäle zulegen mit dem Assad-Regime, das ist keine volle Normalisierung, dass sogenannte Early Recovery möglich wird, eben einfach Maßnahmen, um Syrien zu stabilisieren. Natürlich, EU-Länder und Österreich haben immer das Interesse, dass Flüchtlinge zurückgehen können, ja, aus Europa. Jetzt kommt ja in der letzten Zeit noch die Situation dazu, dass Hunderttausende, also ich glaube es sind 300.000 Flüchtlinge, die vor dem Krieg in Syrien in den Libanon geflüchtet sind, nun wieder vor dem Krieg im Libanon nach Syrien zurückgeflüchtet sind. Und die EU hat großes Interesse natürlich, dass die dort bleiben können. Wenn die jetzt wieder zurückflüchten müssen, weil sie dort einfach nicht überleben können. Darum haben EU-Staaten eben diesen Plan gehegt. Und das alles ist natürlich schlecht für diese Rebellen. Also die wollen jetzt vielleicht, bevor sich diese ganze Situation noch neu einrichtet und neu geregelt wird, einfach ihre Position verbessern. Und ich meine, das könnte schon so ausgehen, dass sie dann einfach am Schluss mehr Territorium kontrollieren, eben auch Aleppo, was natürlich ein harter Schlag fürs Regime wäre. Aber ich glaube nicht, dass sie unendlich viel neues Territorium halten können. Also das geben auch einfach die Zahlen, die die HTS hat, nicht her. Also das geht wahrscheinlich nicht.
Das heißt, ich weiß, du magst es nicht so gerne, Zukunftsprognosen zu geben. Aber ich hätte es jetzt eher so verstanden, dass du nicht glaubst, dass das jetzt ein jahrelanger, langfristig wirklich eine heiße Phase des Krieges sein wird.
Ich habe für meine Verhältnisse eigentlich schon ziemlich viel Zukunftsprognosen hier abgegeben, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass diese Rebellen wirklich Damaskus gewinnen und beherrschen können. Aber ich würde deine Theorie etwas abmildern, als ich sage, es ist ja nicht sicher, dass eine Lösung gefunden wird, sondern es kann sich schon entwickeln, dass dieser Konflikt wieder einfach über Monate andauert und eben nicht gestoppt werden kann und sehr, sehr viele Flüchtlinge produziert und sehr viel neues Elend produziert. Und wir dürfen ja nicht vergessen, also diese Staaten, Syrien, auch die Wirtschaft und alles, das ist ja äußerst prekär. Das ist ja immer nahe am Zusammenbruch. Ne? Dieses ganze Assad-Regime lebt ja nur vom Kaptagon-Schmuggel und seine Einnahmen kommen daher. Also da kann schon noch viel ganz Schlimmes sein und wir haben es dann nicht mehr mit einem eingefrorenen Konflikt oder Ähnlichem, sondern eben, dass das wieder dann vor sich geht mit Kämpfen, die dann auch natürlich in anderen Landesteilen ausbrechen können, so wie im Süden in Daraa, also wie das sehr, sehr lange geht. Also sehr optimistisch bin ich nicht, aber ich glaube einfach nicht, dass ohne massive Hilfe von außen die Rebellen das schaffen können. Und ich glaube auch, dass Russland, das jetzt etwas zögerlich ist, in dem Moment eingreift, wo die eigenen Interessen wirklich bedroht sind. Also wenn Russland sieht, es verliert oder wenn sogar die Militärbasis angegriffen wird der Russen, dann kann man wirklich mit vollem Einsatz von Russland gegen die Rebellen rechnen.
Hätte Russland dann noch die Ressourcen dafür? Jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg?
Aus der Luft wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist ja keine reguläre große Armee mit Unterstützung von außen wie die ukrainische. Also das kann man ja nicht vergleichen. Es bleibt trotzdem eine Rebellenarmee. Und sie haben zwar jetzt Drohnen, das ist neu, wahrscheinlich türkische Drohnen. Aber also mit der Ukraine ist es natürlich nicht zu vergleichen.
Vielleicht abschließend noch, weil es, glaube ich, für uns immer sehr schwer vorstellbar ist, wie das ist in einem Land, das so instabil ist, wo es so viele verschiedene Gruppierungen gibt. Was müsste denn passieren, dass sich in Syrien die Lage langfristig beruhigt oder reguliert?
Assad müsste endlich auch zu einem politischen Prozess zustimmen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch die Russen verärgert, dass er einfach nichts macht und einfach da sich eingemauert hat. Und man darf ja nicht vergessen, Russland, Iran und Türkei haben gemeinsam ein politisches Format, das sogenannte Astana-Format, wo sie sich auch treffen und versuchen, das irgendwie abzustimmen. Also auch diese Regelung in Idlib war eigentlich ein türkisch-russisches Arrangement. Und dann gibt es natürlich noch den UN-geführten Prozess, der irgendwie Assad dazu bringen soll, dass er eben echten politischen Reformen zustimmt. Und das ist einfach nicht zu sehen. Also ich glaube, die Menschen brauchen schon auch die Perspektive, dass dieses Regime nicht mehr ewig dauert. Aber wir halten jetzt einfach in einem Moment im Nahen Osten, wo alles so instabil ist, dass leider wieder nicht Demokratie und Rechtsstaat, sondern einfach Stabilität ein besonders hohes Gut ist. Also wie gesagt, das Interesse, dass er sofort weg ist und alles erst recht im Chaos versinkt, hat in der Region keiner. Natürlich viele, viele Menschen in Syrien und in der Diaspora, die von diesem Regime verfolgt wurden und werden.
Ein wahnsinnig komplexes Thema mit vielen verschiedenen Playern, wo es wirklich schwierig ist, den Überblick zu behalten. Ich habe auf jeden Fall ein Stück weit mehr Durchblick heute bekommen. Vielen Dank dafür, Gudrun Harrer.
Sehr gern, danke.
Wir machen jetzt gleich noch weiter mit der Meldungsübersicht. Wenn Ihnen Thema des Tages aber jetzt schon gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast am besten, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Und wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Supporter. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Chef des US-Gesundheitsdienstleisters United Healthcare, Brian Thompson, wurde gestern Mittwoch erschossen. Und zwar mitten in New York, in der Nähe des Times Square. Von Seiten der Polizei heißt es, dass ganz gezielt auf Thompson geschossen wurde. Der Täter soll zu Fuß unterwegs gewesen sein. Er wird immer noch gesucht. Ein Motiv gibt es bislang nicht. Thompson war seit 3 Jahren Vorstandschef von United Healthcare. Davor leitete er unter anderem das staatliche Gesundheitsprogramm Medicare and Retirement. Zweitens, die Kryptowährung Bitcoin hat in der Nacht auf Donnerstag die 100.000-Dollar-Marke geknackt. Der Kurs von Bitcoin lag schon länger im Aufwärtstrend, vor allem seit der US-Präsidentschaftswahl. Das liegt vor allem daran, dass viele Investoren die Hoffnung haben, dass es unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump eine wesentlich kryptofreundlichere Politik geben wird. Mit Trumps Amtsantritt wird zum Beispiel der Chef der US-Börsenaufsicht, Gary Gensler, der als kryptokritisch gilt, zurücktreten. Und als Nachfolger werden Personen gehandelt, die eher als Befürworter von Kryptowährungen gelten. Ob sich Trump allerdings direkt mit Amtsantritt mit Krypto beschäftigen wird oder ob dann vielleicht doch andere Themen im Vordergrund stehen, das bleibt abzuwarten. Allerdings nicht nur international wird das kommende Jahr spannend für Krypto, auch in Österreich, konkret in Wien, dürfte sich einiges tun. Denn Bybit, eine der größten Kryptobörsen der Welt, hat Wien als ihren Europastandort gewählt. Mehr dazu lesen Sie auf der Standard.at. Und drittens, in Frankreich herrscht Regierungskrise. Am Mittwoch wurde der erst 3 Monate lang amtierende Premierminister Michel Barnier durch ein Misstrauensvotum abgesetzt. Auslöser war ein Streit über Einsparungen im Budget. Barnier reichte am Donnerstag dann seinen Rücktritt ein. Präsident Emmanuel Macron will sich am Abend mit einer Ansprache an die Nation wenden. Er muss nun einen neuen Regierungschef oder eine neue Regierungschefin ernennen. Das Problem in Frankreich: keine der großen Fraktionen im Parlament hat eine Mehrheit. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Und wer sich die nächsten Tage vielleicht bei einem Punsch- oder Glühweinstand aufhält, der hört vielleicht noch in die neueste Folge Besser Leben rein. Dort geht es darum, was denn wirklich gegen Hangover hilft. Unsere Kolleginnen freuen sich dann natürlich auch über Feedback, ob die Tipps tatsächlich geholfen haben. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast liken, uns eine gute Bewertung geben oder auch einen netten Kommentar schreiben. Und falls Sie sonst noch Feedback haben oder einen Themenvorschlag, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.